Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Max Oppel im Studio. Hallo zusammen. Wenn der Regisseur und Drehbuchautor Seth Rogen etwas anfasst, dann wird das eigentlich immer zu Komödien Gold. Und jetzt nimmt er sich Hollywood vor.
It was up to me. We'd be focusing on making the next Rosemary's Baby or Annie Hall or some great film that wasn't directed by a pervert.
Turns out perverts make great movies.
They really do.
Tja. Perverse machen oft die besten Filme, heißt es in der neuen Serie The Studio. Was da genau verhandelt wird, besprechen wir jetzt im Kompressor. Außerdem schreien wir aus voller Kehle. Schreitherapie ist nicht der letzte Schrei vielleicht, aber doch eine gute Sache. Willkommen. Hollywood steckt tief in der Krise. Man braucht Kassenschlager und Blockbuster und ganz sicher keine Filmkunst, um Geld zu machen. Die aber will der neue Studioboss eigentlich unbedingt machen. Und das ist das Spannungsfeld der neuen Serie von Gag-Genie Seth Rogen.
We make movies. Movies!
Being the head of Continental is the only job I've ever wanted.
Stop! Stop! No!
It's just so much harder than I thought it was gonna be.
You're talentless, spineless.
What is wrong with you?
No one likes you.
Get the fuck out of here.
I'm here to save your career. Help me win. Okay. Oh!
Filmbranche in Aufruhr. Wie viel Gehalt steckt drin in dieser Filmbetriebssatire, die jetzt auf Apple TV Plus erscheint? Das will ich mit unserem Kritiker besprechen, Medienwissenschaftler Daniel Eschkötter. Hallo.
Ja, hallo.
Also was genau steckt hinter dieser Krise in The Studio und wie ernst ist der Stoff neben all den Gags?
Genau, also sagen wir erstmal kurz, worum es geht. Also The Studio, das ist ein fiktives Hollywood-Studio, bei dem die Chefin gefeuert wird und ja, der neue Studioboss, das wird dann ein mittelalter Filmproduzent, der die Karriereleiter, so kommt irgendwie das einem vor, unwahrscheinlicherweise so hochgestolpert ist. Also so wirkt das jedenfalls, denn so typisches Bossmaterial ist das nicht gerade. Ja, und dieser neue Studiochef, Matt Remick, gespielt eben von Seth Rogen, das ist jemand, der ja, in seinem Selbstverständnis eben Filmkunst machen möchte, sich selbst auch als Künstler versteht und auch von allen Filmschaffenden geliebt und geschätzt werden will, der nun aber, also da kommen wir zu den Hollywood-Krisen, direkt den Auftrag hat, nun auch einen größeren Hit zu produzieren, also sowas wie Barbie und zwar auch so, was im Amerikanischen so IP-Film heißt, also ein Film, der ein schon existierendes Intellectual Property, also ein geistiges Eigentum nimmt, eine Marke oder sowas und dann verfilmt. Und die Grundlage dafür soll dann eine hierzulande wahrscheinlich ziemlich unbekannte, aber in den USA doch sehr populäre Werbefigur sein, der Kool-Aid Man. Das ist so ein Maskottchen für ein grelles Pulver, ja, das man mit Zucker und Wasser mischt, um daraus eine Limo zu machen. Und Teil des Gags ist auch, dass das in den USA ein gängiges Stereotyp ist, dass Kool-Aid besonders in ärmeren, vor allem afroamerikanischen Communities beliebt sei. Naja, jedenfalls muss Matt, also der Studioboss, der eigentlich großes Arthouse-Kino machen will, nun also den Kool-Aid Man verfilmen lassen und das ist jetzt so seine große Tragödie und auch der Leitfaden der Serie, die daraus dann halt so einen Exzess an Erniedrigung und Bloßstellung macht. Zum Beispiel, wenn Matt versucht, aus Kool-Aid dann einen Autorenfilm zu machen mit Martin Scorsese, was natürlich grandios schief geht.
Also der Intellektuelle trifft da im Grunde genommen auf Trash-Anforderungen. Also mich erinnert das ganz stark zum Beispiel auch an die Coen-Brüder, Barton Fink, dieser ja. Film. Was steckt denn darüber hinaus an echt der Kritik drin oder ist es eben hauptsächlich Slapstick?
Ja, also jedenfalls ist es nicht irgendwie subtil, sondern das will schon Coen-Brüder nicht ganz verkehrt. Also das ist schon auch irgendwie eine sehr schnelle Farce vor allem und also keine präzise Betriebssatire, als eher, ja, ich würde sagen, so eine Reihe von hektischen, frenetischen, oft auch schon auch irgendwie tollen Miniaturen aus der Filmproduktionswelt, also eher stressig als subtil, aber auch eben, da kommen dann die Coen-Brüder auch wieder ins Spiel, sehr dynamisch und getrieben, also mit so einer extrem beweglichen, ja fast manchmal zu virtuosen Kamera, oft sehr langen, aufwendigen Einstellungen und ja, das klang im Trailer vielleicht auch so ein bisschen an, der Sound, also mit so einem, getrieben von so einem Soundtrack der jazzigen Improvisation, der irgendwie alles so voranpusht. Ja, es geht eben irgendwie auch darum, komplett überforderten Leuten beim Improvisieren zuzuschauen und die blamieren sich dann natürlich immer, aber zumindest so der filmische Improvisationsstil, der gelingt dann doch oft irgendwie.
Also so richtig nach einer tiefgründigen Kritik klingt das nicht. Kann die überhaupt erfolgreich sein, wenn jetzt, sagen wir mal, zwei Leute aus dem System Hollywood eben sich über das System selber lustig machen?
Ja, nee, um eine ernstzunehmende Betriebskritik zu sein, dafür sind die beiden und Macher und die Serie selbst wirklich viel zu verstrickt. Also das ist keine Abrechnung. Also Seth Rogen, den du schon erwähnt hattest, und sein Jugendfreund Evan Goldberg, die hauptverantwortlich hinter der Serie stehen und die auch Regie führen, die sind schon im Grunde als Team, seit seit die Teenager sind im System. Da haben die ihr erstes Drehbuch geschrieben. Das wurde dann später eine super erfolgreiche Komödie, Superbad. Und Rogan ist irgendwie selbst auch so ein unwahrscheinlicher Aufsteiger, der irgendwie hochgestolpert ist, ne? Also der steht eigentlich eher für derbe Komödie und nicht Filmkunst. Ja, obwohl das natürlich vielleicht auch gerade in seinem Fall kein Widerspruch ist. Und deshalb ist das Studio eigentlich so eine sehr eigentümliche Mischung aus Abgesang und Liebeserklärung an das Studio Hollywood. Ja, mit einem Boss, der zwar peinlich und sehr unsicher und total anerkennungsbedürftig ist, aber eben auch nicht ernsthaft böse. Also es ist kein Weinstein oder so. Und ja, also mir kommt das so vor, dass die Serie irgendwie so ein bisschen so ist wie der Studio-Boss Matt. Also die will geliebt werden von Kinofans und gleichzeitig spektakulär genug sein und genug Stars auffahren, um auch ein breites Publikum zu finden. Ja, und die Gaststar-Ansammlung, die ist dann halt wirklich beeindruckend enorm. Also das liest sich eher wie so eine Gästeliste für eine Hollywood-Party. Also genau so eine Party, auf die der fiktive Studio-Boss immer unbedingt eingeladen werden möchte, aber halt rausgeworfen wird.
Also unterhaltsam hört sich das auf jeden Fall an. Die Frage ist, ob es in all seiner Paradoxität, sagen wir mal, geht das auf, das Konzept?
Ja, paradox ist schon das Richtige. Also, und das ist auch nicht das Einzige, was daran paradox ist, denn es ist ja klar, also das ist eine ausgerechnete Apple-Serie, die Cinephilie, also die Liebe zum Kino und die Filmkunst würdigen will, das ist ja auch irgendwie eine kalkulierte Paradoxie, ne? Also es ist ja fast ein wenig so, als wäre der Totengräber des Kinos da auch zugleich Rettungssanitäter und auch noch sein Chronist. Aber ich finde schon, es kommt schon trotzdem rüber, was Seth Rogen und Evan Goldberg, die Macher, also sowieso irgendwie personifizieren mit dem, was sie so machen. Das ist halt zugleich albern und auch manchmal pubertär, aber auch irgendwie aufrichtig enthusiastisch. Und ja, und dann kommt noch dazu, dass der Rhythmus, der Beat der Serie, diese frenetische Energie, dass sich das schon sehr gut überträgt. Und auch wenn da vieles eben keine echte Kritik oder gar Analyse ist, also mit den üblichen Partyszenen, die man so kennt, peinlichen Präsentationen auf einer Messe und bescheuerten PR-Aktionen, einer Golden Globe-Preisverleihung und so weiter, trotzdem wird da halt so viel aufgefahren an Eskalationslust und ja, an diesen völlig übertrieben virtuosen Kamerabewegungen und Plansequenzen. Ja, und natürlich auch am Schauspiel, dass das schon großen Spaß machen kann. Auch, ja, wenn ich es lieber etwas straffer und vielleicht auch tatsächlich doch lieber als Kinofilm gesehen hätte, also im Coen-Brüder-Stil.
Tja, also wir leben aber nur mal in Zeiten, in denen die Serie das Maß aller Dinge zu sein scheint. Zumindest beim Streamen ist das so. The Studio auf Apple TV Plus, besprochen für uns von Kompressorkritiker Daniel Eschkötter. Herzlichen Dank
dafür. Ja, ich danke auch.
Gucken Sie eigentlich Filme und Serien im Original oder dann doch in der deutschen Synchronfassung? Also bei mir hat sich das in den letzten Jahren wirklich immer mehr Richtung Original verschoben, auch weil es ja Übersetzungen gibt, die einfach nicht gut sind oder weil man vielleicht auch die Stimmen satt hat, weil sie immer wieder überall auftreten. Aber es gibt natürlich auch nach wie vor sehr gute Synchronfassungen und Sprecherinnen, die jetzt vermehrt durch KI bedroht sind. Die Branche ist verunsichert, wehrt sich auch gegen die computergenerierte Konkurrenz. Viele haben Angst, dass die Aufträge langfristig wegbrechen. Und Sandra Voss hat sich für uns in einem Potsdamer Synchronstudio umgehört.
Da sind so Schnittplätze hier links und hier ist noch das andere Studio. Und der Regieraum ist da drüben auf der anderen Seite. Die jungen Männer, das Regie, Ton.
Manchmal kann ich einfach nicht verstehen, was in deinem Kopf vor sich geht.
Sei mir gern ein bisschen niedergeschlagener.
Okay. Manchmal kann ich einfach nicht verstehen, was in deinem Kopf vor sich geht.
Ja, sehr schön, danke.
Im abgedunkelten Schnittraum des Potsdamer Synchronstudios TNT Media arbeiten viele kreative Köpfe gleichzeitig. Ein Regisseur der Anime-Serie Unnamed Memories achtet auf sprachliche Nuancen des Synchronsprechers Oskar Reuker. Dieser steht nebenan im schalldichten Raum und setzt die Anregungen gleich um, spricht den Take neu ein. Gleichzeitig schneidet der Tonmeister die eingesprochene Sequenz und mischt sie direkt unter die gezeichnete Figur mit dem schmalen Gesicht und der markanten Nase.
Hier wird gemischt, das ist ein Mischraum.
Nein, verdammt! Jetzt hat es auch noch Mimimi und Nano erwischt!
Auf dem Bildschirm wachsen dicke, pinke Haare irre schnell. Sie zerquetschen die Figuren und zerstören ihren Lebensraum. Doch auch die reale Welt aller hier konzentriert arbeitenden Menschen ist bedroht. Der Feind ist allerdings unsichtbar und heißt KI, künstliche Intelligenz. Hier geht es speziell um Computerprogramme, die Stimmen nachmachen und weiterverarbeiten können. Diese Technik entwickelt sich rasend weiter. Ein Grund für Martin Irnig, Geschäftsführer der TNT Media, sich mit KI konstruktiv auseinanderzusetzen. Schon im letzten Herbst lud Irnig die Branche zu einem offenen Gespräch.
Es wird auch viel zu wenig darüber geredet. Und wenn man das Wort KI in den Mund nimmt, ist man schon persona non grata. Aber das ist, finde ich, übertrieben. Man darüber ganz entspannt sich unterhalten.
Der grauhaarige Medienprofi Martin Irnig betont immer wieder, die deutsche Synchronbranche ist Spitzenklasse. Die meisten Sprecher sind ausgebildete Schauspieler, die liebreizend oder wütend reagieren, ganz wie die Rolle es vorgibt. Dadurch bekommen die gezeichneten Manga-Figuren ihren Charakter. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal der menschlichen Stimme, was unbedingt erhalten bleiben muss. Deswegen ist für Martin Irnig die KI nur eine zusätzliche Möglichkeit, um auf dem Markt weiter zu bestehen.
Meine Idee als Studio wäre, dass wir nach wie vor die deutsche Synchro so machen, wie wir sie bisher gemacht haben. Und diese Synchro, dass wir die dann ins Ausländische klonen. Also sprich, dass wir die rumänische, die bulgarische, die polnische Synchro herstellen mit unseren deutschen Sprechern.
Damit die Studios die Stimmen nutzen und klonen können, brauchen sie allerdings das Einverständnis der Sprecherinnen und Sprecher. Dagegen wehren sich viele Synchronsprecher gerade massiv, machen in einem Video bei TikTok auf ihre Situation aufmerksam. Auch der junge Synchronsprecher Oskar Reuker sieht seinen Job durch den Einsatz von der KI bedroht.
Man hat Angst um seinen Job. Durch die aktuellen Entwicklungen, KI darf keinen Einzug halten in die Synchronbranche, weil Emotionen sollen menschlich sein und nicht von einer Maschine erzeugt. Und das sieht die ganze Branche so.
Für den 26-Jährigen mit den raspelkurzblonden Haaren steht fest, er möchte seine Stimme nicht klonen lassen. Zumindest, soweit er das bewusst beeinflussen kann.
Was im Hintergrund im Schatten passiert, wissen wir alle nicht. Aber ich habe schon Aufträge abgelehnt, weil die Verträge nicht eindeutig waren. Und eben in den Verträgen nicht gut geregelt ist, was mit unseren Stimmen wirklich passiert. Da habe ich jetzt schon mehrfach Termine abgesagt und Aufträge abgelehnt.
Ein mutiges Statement, denn insgesamt werden die Synchronsprecher immer weniger beschäftigt. In vielen Bereichen, zum Beispiel beim Gaming, werden oft nur noch Hauptrollen mit Menschen besetzt. Den Rest sprechen synthetische Stimmen, die sich immer mehr den echten annähern. Doch selbst wenn man, wie Martin Irnig, auf die einzigartige spielerische Qualität der deutschen Synchronsprecher vertraut, ist das Problem viel größer.
Ja, wir haben es einfach nicht in der Hand. Die Zukunft der Synchronbranche wird in den USA entschieden, weil da kommen die Aufträge her.
Martin Irnig spielt damit auf die globalen Streaming-Anbieter an. Amazon zum Beispiel beginnt, Serien teilweise oder sogar ganz von KI synchronisieren zu lassen, bisher allerdings nur für den spanischen Markt in Südamerika. Doch erste Versuche gibt es auch in Deutschland. Im Februar strahlte Magenta TV die polnische Serie Murderers aus. Diese wurde komplett von künstlicher Intelligenz synchronisiert. Es hagelte Kritik, die Stimmen seien zu monoton, zu unecht. Die Serie wurde nach 2 Folgen abgesetzt. Ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Synchronbranche scheint das verwöhnte Ohr der Deutschen zu sein.
Das letzte Wort wird eigentlich der Zuschauer haben, weil der Zuschauer entscheidet mit dem, was er sich anguckt, was dann auch produziert wird.
Tja, die Macht der Verbraucher. Also Sie und ich haben es in der Hand, ob wir demnächst Synchronfassungen aus der Dose bekommen oder vielleicht auch Radiomoderatorinnen. Wer weiß.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Sie war eine der wichtigsten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur, die Schriftstellerin und Übersetzerin Barbara Frischmuth. Gestern starb sie im Alter von 83 Jahren in Althaussee, teilte ihr Verlag mit. Barbara Frischmuth hatte ihren ersten literarischen Erfolg 1968 mit dem Roman »Die Klosterschule«. Nach ihrem hochgelobten Debüt und dem Roman »Das Verschwinden des Schattens in der Sonne« hatte Frischmuth Erfolge unter anderem mit der Sternwieser-Trilogie und der Demeter-Trilogie. In ihrem eigenen umfangreichen Werk und in ihren Übersetzungsarbeiten spiegelt sich die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen wider. Barbara Frischmuth schrieb nicht nur Romane, zu ihrem Repertoire gehören auch Kinderbücher, Hörspiele und ihre Arbeit für Film, Fernsehen und Theater. Erst vor wenigen Wochen war der Band »Die Schönheit der Tag- und Nachtfalter« mit fantastischen Naturerzählungen erschienen. Seit die James-Bond-Reihe in den Händen von Amazon ist, wird heftig spekuliert, wer den neuen Geheimagenten verkörpern wird. Die britische Oscar-Preisträgerin Helen Mirren sprach sich dagegen die Besetzung der James-Formel mit einer Frau aus. Das ganze Konzept von James Bond sei durchtränkt und geboren aus tiefem Sexismus, sagte die Schauspielerin der britischen Tageszeitung Evening Standard. Statt eines weiblichen Bonds würde Mirren echte Geschichten über außergewöhnliche Frauen erzählen, die in diesem Bereich gearbeitet hätten. Frauen waren schon immer ein unglaublich wichtiger Teil der Geheimdienste, so Mirren. Wie richtig Bill Gates mit seinen Zukunftsvisionen lag, dokumentiert die britische BBC anlässlich des 50. Geburtstages von Microsoft. Das Unternehmen wurde im April 1975 gegründet.
1993 gab es weltweit rund 130 Webseiten. Doch in einem BBC-Interview sagte der Microsoft-Gründer schon damals: Der Computer ist das Werkzeug des Informationszeitalters und Software wird bestimmen, wie leicht wir an all diese Informationen herankommen können. Und er hoffte, dass eines Tages in jedem Büro ein Computer stehen würde. Und auch da ist seine Vision längst zur Wirklichkeit geworden. Wie traditionelle Textilkunst mit neuzeitlichem Programmieren zusammengeht, das beweist die Künstlerin Gloria Sogel. Sie erhält dafür den Kulturpreis der Ritterstiftung Straubing für bildende Kunst. Die 1994 in München geborene Sogel hole mit ihrem Werk einen Bereich wieder aus der Nische, der zuletzt als eher unmodern eingestuft worden sei, heißt es in der Begründung der Jury. Die Beziehungen zwischen Textil und Text, Weben und Programmieren, die in ihren Arbeiten deutlich würden, verknüpften sich zu einer vollkommen neuen Webart/Webart. Traditionelles Handwerk und KI-basierte Bildergebnisse ergänzten sich so zu einem neuen Ganzen. Der Kulturpreis der Ritterstiftung ist mit 15.000 Euro dotiert und mit einer Einzelausstellung verbunden.
Das Lesen der anderen.
Heute mit einem Blick in das Berliner Magazin Diffus und den Chefredakteur Torben Hodan. Willkommen im Studio. Hallo.
Hallo.
Euer viertes Heft ist jetzt erschienen, also Printheft. Da muss man natürlich unterscheiden, zusätzlich zur Online-Version, wo natürlich ständig laufend aktualisiert wird. Und dieser Titel bleibt ja absichtlich diffus. Also vielleicht ganz kurz ein paar Worte dazu. Worum geht es euch und wen spricht ihr an?
Wir sind ein Musikmagazin und das Diffus ist natürlich, wie du schon gesagt hast, sehr bewusst gewählt. Wir featuren eine breite Range von Genres, also von Pop, Indie, Hip-Hop, auch mal Jazz und Metal darf dabei sein. Das machen wir.
Aber außer Musik kommen eben auch viel Künstler und einfach Lebenskünstler vor, mit vielen bunten Layout und vielen Strecken. Also und wenn man jetzt so ein Gefühl für dieses Heft bekommt, das aktuelle hat auch mehr als 100 Seiten, ne? Gehen wir mal zum Titel. Mit Provinz in die Provinz. Da schickt ihr die Band Provinz auf einen Roadtrip durch das eher ländliche Deutschland an ganz bestimmte Orte. Wie kommt man auf sowas?
Na gut, der Name ist natürlich sehr, gibt schon die Richtung so ein bisschen vor, der Bandname. Und wir haben gedacht, okay, was kann man mit denen Besonderes machen? Wir begleiten die Band schon, seitdem sie angefangen haben, ihre ersten Songs zu veröffentlichen. Und da haben wir gedacht, wir schauen mal dahin, wo man eigentlich nicht so oft hinschaut. Und das sind eben Provinzen. Also wir waren auf einer Hallig mit denen im Wattenmeer. Wir waren in abgebaggerten Dörfern oder Dörfer, die weggebaggert werden sollten und doch nicht weggebaggert wurden. Also sowas wollten wir uns mal anschauen. Also ja, eine sehr reportagige Geschichte.
Und man erfährt eben was sowohl über die Provinz an sich als auch über die Band Provinz. Und irgendwann kommt natürlich auch das aktuelle Album Pazifik zum Einsatz.
Ich hab mich gefreut, als du dich getrennt hast, dich endlich getrennt hast. Bin nach Hause gerannt, den gleichen Weg wie immer, als wär ich ihn nie gegangen. Und wenn du willst, dann bleib ich mit dir wach ein Leben lang, für immer so lang.
Tja, man erkennt es schon ein bisschen am Rhythmus. Walzer heißt dieser Song, recht melancholisch. Habt ihr da jetzt bei dieser Reise was Besonderes erfahren über die Entstehung der Band und über die Texte?
Über die Entstehung der Band wussten wir schon relativ viel Bescheid, weil wir die schon vor 4-5 Jahren in ihrer Heimat in Vogt in der Nähe von Ravensburg besucht haben. Aber die Kollegin Lena Klaasen, die das Interview gemacht hat und mit denen auch eine Woche lang unterwegs war durch Deutschland, die hat natürlich sehr viel über dieses Bandgefüge erfahren. Also wie steht die Band untereinander, zueinander, wie sind die Ansichten von denen? Und ja, die kommen aus dem Dorf und haben dann natürlich auch eine sehr spezielle Meinung zum Thema Heimat, was ist das Gefühl dazu? Und das hat die, glaube ich, sehr bewegt, auch so verschiedene Heimaten von anderen Leuten zu treffen.
Und da hat man ja auch mal richtig viel Zeit, ne? Nicht wie sonst, dass man eben eine Stunde Interview und das war's dann so ungefähr. Vielleicht rein Interesse halber auch als Kollege, wie ist sowas finanzierbar oder haben die einfach Goodwill gemacht?
Tatsächlich, die Band hat sehr Goodwill gezeigt, dass sie gesagt haben, wir opfern eine Woche unserer kostbaren Zeit. Aber wir probieren das über Werbeanzeigen quer zu finanzieren und sind immer der Meinung, dass ja am Ende so besondere Geschichten sich durchsetzen. Und wenn man eben sagt, wir waren jetzt eine Woche mit einer Band unterwegs, dann kaufen, glaube ich, Leute eher was, als wenn man ein Interview im weißen Raum macht.
Absolut. Und das kann dann eben, das hält dann eben auch länger, ne? Da kann man mal eben ein paar Monate sich auf ein Heft konzentrieren. Es gibt noch ein Porträt in dem Heft, das du selber gemacht hast, über den Künstler Dominik Schafer. Das ist ein Österreicher in Berlin. Exzentrischer Typ mit Fellmütze, der mit einer besonderen Art Lack malt, der gar nicht mehr hergestellt wird. Wie und warum macht er das?
Also ich habe den Dominik Schafer kennengelernt, weil der verschiedene Albumcover designt hat oder gemalt hat. Und dann habe ich dem irgendwann einfach mal geschrieben, war so, hey, ich finde deine Arbeiten spannend, wollen wir nicht mal für unser Heft quatschen? So. Und dann hat er mir erzählt, dass er gemerkt hat, er will irgendwas Besonderes machen und hat verschiedene Lacke und Farben ausprobiert und ist dann irgendwann in Österreich auf diese Tigerlacke gestoßen, eine Firma, die es einfach nicht mehr gibt und oder diese Produktpalette, die es nicht mehr gibt, und dann sucht er sich über Kleinanzeigen genau noch diese Restbestände zusammen. Das ist ganz witzig.
Ist ja verrückt, aber das heißt doch, dass dieses Werk mit dem Lack eigentlich endlich ist, oder? Weil der Lack einfach ausgeht.
Genau, da habe ich auch mit ihm drüber gesprochen und er sagt, ja, das ist dann so, und wenn es dann soweit ist, dann überlegt er sich was anderes. Finde ich einen sehr schönen Ansatz.
Auch eine Methode, sein eigenes Werk quasi einzigartig zu machen. Ne?
Total.
Vielleicht noch, wie kann man diese Bilder und Plastiken beschreiben von ihm?
Ich finde, das ist sehr bunt, sehr verspielt, und da gibt es immer einen guten, ja, so einen Witz auf jeden Fall drin, aber es hat auch was sehr Darkes, wenn man genauer hinschaut.
Inwiefern?
Ja, es ist immer eine Form von Kritik dabei auf jeden Fall, und ja, ich würde sagen, sollten die Leute sich auf jeden Fall mal anschauen. Dominik Schafer, ja, sehr vielschichtig.
Ja, zumal er auch mit Fundobjekten arbeitet oder sogar auch mit Sachen, die geklaut wurden.
Ja.
Man nicht genauer nachgefragt, ob er oder jemand anders die gestohlen hat. Aber sagen wir mal so, er verarbeitet viel, er kritisiert. Er sagt selber ja, er braucht er beschreibt seine Existenz auch so ein bisschen als so eine Art sich durchschummeln. Wie ist das zu verstehen, dass er Autodidakt ist, oder wie kommt das?
Genau, und er hat in seiner Vergangenheit schon sehr, sehr viel gemacht. Er ist übers Skateboarding zur Kunst gekommen, ist dann an der Kunstakademie in Wien, geht da aber eigentlich gar nicht so richtig hin, weil er gemerkt hat, die Leute nerven ihn da. Dann hat er als Restaurator gearbeitet, in Schönbrunn Brunnen restauriert, wirklich. Und dann ist er so über die Kunst zu dem gekommen, dass er jetzt malt, aber er sagt auch, er könnte sich auch vorstellen, Musik zu machen. Und ja, der ist, wie du gesagt hast, ein Lebenskünstler auf jeden Fall. Und ich glaube, das sind genau die Leute, die ja immer wieder mit spannenden neuen Sachen um die Ecke kommen.
Auf jeden Fall interessante Figur. Und vielleicht da für das Heft jetzt zum Beispiel oder als Redaktion, seht ihr euch auch auf der Straße um, oder wie kommt ihr zu euren Leuten, zu euren besonderen Leuten?
Bei dem Dominik Schafer jetzt zum Beispiel, wie gesagt, einfach über ein Albumcover, aber sonst, ja, manchmal wird einem sowas zugetragen, und als Redaktion geht man ja immer mit offenen Augen und Ohren so durch die Welt und sieht links und rechts einfach mal wen vorbeilaufen sozusagen.
Da hat Berlin-Kreuzberg besonders viel zu bieten, ne?
Auf jeden Fall, aber sonst auch über Instagram, über TikTok kriegt man natürlich viel reingespült, und da klemmen wir uns dann hinter und gucken mal, wer wirklich die spannenden Leute sind.
Auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Torben Hodan vom Berliner Magazin Diffus. Die vierte Printausgabe ist erschienen und top zum sowieso konsumierbaren Online-Magazin. Vielen Dank für diese Kostproben. Was jahrelanges Schreien und Brüllen mit den Stimmbändern machen kann, das haben wir schon bei Axl Rose gesehen. Der konnte irgendwann nur noch krächzen, ging trotzdem auf Tour mit Guns N' Roses, um Kasse zu machen. Hätte er mal einen Scream-Coach gehabt in Schrei-Workshops, geht es aber dann auch nicht nur um die richtige Technik, wie Emily Toomey für uns rausgefunden hat. Schreien kann nämlich wie Meditation sein, einfach mal alles rauslassen.
In einem Treppenhaus in Hannover laufen ein paar Menschen hin und her und schreien, brüllen, rufen, probieren ihre Stimmen aus. Anjay ist hauptberuflich Scream Coach und leitet den Workshop an.
Ich finde, dass die Art, wie wir sprechen als Menschen, häufig wirklich sehr in so einem Kasten ist. So sprechen wir und so klingen wir, wenn wir sprechen, und so klingen wir, wenn wir singen. Und es ist irgendwie häufig, gerade als Flinterperson wird so erwartet, auch dass es so schön ist und lieblich. Und mir macht es total Spaß, halt Sachen freier ausdrücken zu können, und dass ich halt nicht immer nur schön sprechen und schön singen muss, sondern dass es eben auch so dreckig klingen darf.
Dreckig schreien, bis die Stimme bricht, ist im Alltag eher ungewöhnlich. Schwierige Gefühle wie Wut werden damit assoziiert. Ist es nicht unangenehm, vor fremden Leuten loszuschreien? Sorim ist mit einer Freundin am Weltfrauentag zum Scream-Workshop gegangen, um sich empowern zu lassen.
Wir waren natürlich aufgeregt und haben gehofft, dass das nicht super awkward und peinlich wird. Dann war die Atmosphäre aber so mega sanft und offen und man hat sich so willkommen gefühlt.
Am Anfang stellen sich die Menschen vor und erzählen von ihrer Motivation mitzumachen. Und das sind die unterschiedlichsten Gründe.
Ich bin als Kind mit häuslicher Gewalt aufgewachsen. Ich war immer ganz leise. Oder manche Leute sind mit so Sprachstörungen in Anführungszeichen aufgewachsen, haben ein paar Jahre ihres Lebens überhaupt nicht gesprochen. Andere Leute haben aufgrund von Migrationserfahrungen zum Beispiel oft das Feedback gekriegt, ey, du bist so laut, sei mal leise.
Und dann werden Übungen gemacht, den Körper wahrzunehmen, sich zu überlegen, was man schreien will.
Und was ich Leuten in meinen Workshops oder in meinen Coachings mitgebe, ist vor allen Dingen so ein Entspanntsein. Weil wenn wir entspannt sind, können unsere Stimmbänder halt viel besser schwingen und auch diese Verzerrung kommt von den Stimmbändern, aber auch von den Taschenfalten und ganz vielen Sachen in dem Vokaltrakt.
Wer einfach losschreit, kann sich allerdings richtig verletzen, wie Mostafa, der mit 17 angefangen hat, in Ägypten in Metal- und Punkbands zu schreien.
Ich habe viel Fehler gemacht, alles falsch gemacht. Das war der Anfang. Ich habe sogar einmal bei der Probe, bei dem Jam-Session geblutet. Das war gar nicht gut.
Mit der Zeit hat Mostafa sich das Schreien selbst beigebracht und schreit jetzt in der Band Fette Axt. Auch Anjay ist Autodidaktin, in der Punk-Szene verwurzelt, schreit in einer eigenen Band namens Schimmer. Zu den Scream-Workshops kommen aber nicht nur MusikerInnen, sondern die unterschiedlichsten Menschen. Und die Effekte des Schreiens sind vielseitig. Manche sind danach erleichtert und auch müde, schlafen erstmal 12 Stunden. Sorim erinnert sich an ein starkes Gemeinschaftsgefühl, was beim Schreien entstanden ist.
Du musst nicht die ganze Zeit alleine schreien. Erstens bist du nicht allein und zweitens kannst du auch dich ausruhen und dich sozusagen vom Kollektiv eine Weile tragen lassen, während du ausruhst. Und du weißt so, oh ja, die machen das mit der gleichen Energie und mit der gleichen Liebe und du musst nicht die ganze Zeit alles selber alleine machen. Das war ziemlich cool.
Andere nehmen ihre Umgebung danach anders wahr, wie Marie aus Zürich.
Wenn ich durch eine Straße laufe und irgendwie mir mehr auffällt, wäre es überhaupt hörbar. Ich habe das auch oft, wenn ich auf Demos gehe, dass ich ja mich viel mehr traue, meinen Raum einzunehmen, in die Straßen zu rufen, aber auch die anderen zu hören. Ja.
Andere Leute erzählen, dass sie eine ganz andere Körperhaltung haben, weil dieses Selbstwirksamkeitsgefühl von wow, ich kann so laut sein, das lässt Leute auch sich größer fühlen und wie handlungsfähig wir eigentlich sind.
Für den Sänger Mostafa ist Schreien wie für andere Meditieren. Er kommt richtig in eine Art Trance.
Ich bin so nur im Rausch, weil dein Wut manchmal kommt auch raus oder Traurigkeit. Dann schiebst du das raus, dann fühlst du dich immer leichter und leichter. Und dann Ende der Session bin so wie voll high sozusagen. Also ich glaube, jeder Mensch braucht das.
Vor allem in einer Zeit voller Krisen, wie wir sie gerade erleben. Krieg in der Ukraine, Gaza, aufstrebende Rechte, autoritäre Kräfte, Wirtschaftsflaute. Schreien kann da ein unglaublich erlösendes Ventil sein. Luft verschaffen. Es macht selbstbewusster, selbstwirksamer und unfassbar viel Spaß.